Liebe Gemeinde, Hannover hat eine aufregende Woche hinter sich. Zumindest jene, die die Nachrichten und Schlagzeilen verfolgt haben. Eine Vertreterin der Kirche als erste Meldung in der Tagesschau, eine Pressekonferenz im Kirchenamt der EKD, die am Nachmittag live in das Fernsehprogramm eingebaut wird. Das gibt es wirklich nicht oft. Und morgen macht wahrscheinlich sogar der Spiegel mit dem Thema auf. Achten Sie mal drauf, wenn Sie an einem Zeitungsshop vorbeigehen. Gewiss war es auch ein spektakulärer Anlass. Eine Frau, der man das Bischofsamt übertragen hat und die zudem die höchste Repräsentantin der evangelischen Landeskirche in Deutschland ist, wird in der Nacht vom letzten Samstag auf Sonntag mit 1,54 Promille am Steuer ihres Dienstwagens angetroffen. Natürlich haben die Massenmedien den Vorgang auch ordentlich gepusht. Interessant ist dennoch, wie viele Menschen sich für den Vorfall interessiert haben. Sonst wäre ja auch das nicht auf so fruchtbaren Boden gefallen, was die Nachrichten da produziert haben. Ja, wie flächendeckend das Thema Kirche und Vorbild diskutiert wurde. Auffällig. Auffällig auch, wie viel Verständnis und Zustimmung Frau Käßmann fand. Eine wohltuende Ausnahme bildete die Financial Times Deutschland, die den Rat der EKD kritisierte, dass er nicht den Mut fand, sich eindeutiger zu positionieren, das Fehlverhalten deutlich beim Namen zu nennen. Financial Times schreibt, irgendwann fängt dieses Land an zu verrotten, weil ständig jeder für alles Verständnis hat. Zitat Ende. Da fühlen sich plötzlich Leute berufen, über kirchliche Angelegenheiten mitzudiskutieren und Frau Käßmann zu verteidigen, die sonst eher dafür bekannt sind, dass sie die Grundüberzeugungen des Christentums mit aller Kraft in den Schmutz ziehen. Ich denke hier zum Beispiel an Alice Schwarzer, die sogenannte hohe Priesterin des Feminismus, die Werte wie eheliche Treue oder Familie seit Jahrzehnten bekämpft und die sich nachdrücklich für Käßmanns Verbleib im Amt ausgesprochen hat. Die Öffentlichkeit in unserem Land nimmt bisweilen sensibel wahr, was in der vermeintlichen Christenheit oder in der Kirche passiert. Sehr sensibel. Und dabei ist es ein ernstes Problem, wenn oft jene, die besonders laut für Kirche und Christentum sprechen, also die identifiziert werden mit dem Glauben irgendwie, wenn die sich selbst an wichtigen Punkten längst von den Grundlagen der Kirche Jesu Christi und von den Grundlagen des Neuen Testaments verabschiedet haben. Das ist auch ein Problem für unsere öffentliche Diskussion. Auch Frau Käßmann war eine offensive Vertreterin und ist es immer noch der Bibelkritik. Sie hatte die Jungfrauengeburt unseres Herrn öffentlich in Zweifel gezogen. Sie hat die sogenannte Bibel in gerechter Sprache unterstützt. Das ist eine feministische Verfälschung des Bibeltextes. Sie hat kirchliche Andachten für schwule Lebensgemeinschaften befürwortet. Sie hat den Kinderkrippenfeldzug von Frau von der Leyen gedeckt und unterstützt. Das hat sie alles getan. Kein Wunder, wenn von Claudia Roth bis Alice Schwarzer, von Showstars bis zu Wirtschaftsvertretern fast alle nur Lob und Verständnis äußerten. Und kein Wunder auch, wenn ein niedersächsischer Ministerpräsident, der selbst vor wenigen Jahren seine langjährige Ehefrau verlassen hat, wenn der gut mit einer Bischöfin leben kann, die ebenfalls offensiv zu ihrer Scheidung steht und diese zwar für tragisch, aber doch christlich verantwortbar erklärt. Umso wichtiger, liebe Gemeinde, ist, dass jene, die sich wirklich der Bibel verpflichtet wissen, und zwar auch dort, wo die Bibel dem Zeitgeist widerspricht, dass die nicht in ihre Mauselöcher zurückkriechen, dass die nicht zu stummen Hunden werden, sondern dass wir uns fragen, wie sollen wir uns verhalten und was ist unsere Verantwortung? Das ist die Frage. Wie können wir in einer aufgescheuchten und ziemlich verwirrten Gesellschaft, die oft gar nicht mehr weiß, wofür die Bibel steht, was eigentlich christliche Lehre ist, zu bestimmten Fragen, das nicht mehr weiß und teilweise noch nie wusste. Wie können wir da den Auftrag unseres Herrn wahrnehmen? Wie können wir unseren Zeitgenossen als Christen dienen? Das ist die Frage an uns. Wie können wir ihnen eine freundliche und zugewandte Orientierung bieten, ohne uns anzupassen und ohne uns anzubiedern und vor allem ohne unseren Herrn Jesus Christus zu verleugnen? Das ist die Frage, vor der wir stehen. Und genau vor dieser Frage stand schon die Gemeinde in Ephesus. Und wieder ist es so, dass völlig ungeplant der gerade anstehende Text in unserer Predigtreihe genau in die aktuelle Situation hineinpasst. ich darf sagen, wie die Faust aufs Auge. Letzten Sonntag hatten wir begonnen mit diesem Bibeltext Apostelgeschichte 19. Und wir hatten gefragt, wie verhält sich die Gemeinde Jesu Christi in einem heidnischen Umfeld? Und die erste Antwort, die wir gefunden hatten, die lautete: Gemeinde stört. Heute wird eine zweite Antwort dazukommen. Aber das war die erste Antwort, die wir gefunden hatten. Ein ganz klarer Befund, wenn Sie nochmal an Vers 23 zurückdenken. Es erhob sich um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg. Der neue Weg, das war ein Ausdruck für den christlichen Glauben. Christen sind Leute des neuen Weges. Christen haben den alten Weg verlassen und gehen auf dem neuen Weg mit Jesus. Das ist nicht nur eine gedankliche Spielerei. Und dieser neue Name, der hat ein Gesicht. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Des neuen Weges sein heißt mit Jesus gehen, sich mit Haut und Haaren an ihn zu binden und ihm zu folgen. Und das war dann auch der Grund für die Unruhe und die Störung in Ephesus, dass immer mehr Menschen auf den neuen Weg gingen mit Jesus. Und sie trennten sich von alten Gewohnheiten und sie trennten sich von alten Vorlieben und sie trennten sich von alten Überzeugungen. Und sie machten ein Freudenfeuer mit ihrer okkulten Literatur, die sie öffentlich verbrannten. Und sie hörten auf, tote Götzen anzubeten. Und sie kehrten dem Tempelkult von Ephesus den Rücken. Das alles geschah. Sie wissen ja, Ephesus war ein Mekka des Artemis-Kultes, der zurückging auf eine asiatische Fruchtbarkeitsgöttin, die dort unter dem Namen Artemis oder Diana verehrt wurde. Das gab einige Verwirrung, denn unter diesem Namen wurde auch eine Jagdgöttin Diana verehrt. Aber hier in Ephesus war es die Fruchtbarkeitsgöttin. Und es gab einen ganzen Wirtschaftszweig, der mit dem Artemis-Kult gutes Geld verdiente, Souvenirs, kleine Nachbildungen des Tempels, der Artemis-Statue auch, kleine Hausaltäre, die man mitnehmen kann von der Pilgerfahrt nach Ephesus. Und der Innungsvorsitzende Demetrius sah seine Aktien und seine Zulieferer rasant in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, wenn sie nicht mehr so viel verdienten, wenn der Artemis-Kult nicht mehr so erfolgreich sein würde. Die Gemeinde stört, es war eine heilsame Störung. Ihre Parole hieß, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Und das brachte sie den Menschen in Erinnerung. Leute, alles, was wir selber machen, was wir uns selber zurechtlegen, das kann kein wirklicher Gott für uns sein. Das kann uns nicht tragen. Was wir tragen müssen, kann uns nicht tragen. Was wir bauen müssen, kann uns nicht halten. Was wir stützen müssen, kann uns nicht stützen. Die Sicherheiten, die wir uns selber bauen, sei es mit unseren Gedanken oder mit unseren Händen, mit unserer Bildung oder mit unserem Geschick, diese Sicherheiten, die können uns nicht tragen. Und sie werden uns früher oder später zwischen den Händen zerbröseln. Das hat Paulus und das haben die anderen Christen überdeutlich gemacht. Und unfreiwillig hatte dieser Demetrius, der Chef der Silberaltarproduktion, auch bestätigt. Er hat gesagt, wenn das so weitergeht, wird unsere göttliche Majestät, diese Artemis, untergehen. Und das war genau der Beweis dafür, dass es keine echte Göttin ist. Denn sonst würde sie nicht untergehen, sonst wäre sie nicht gefährdet. Das war der Offenbarungseid. Was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Wer sich auf tote Götzen verlässt, der ist selbst verlassen. Der hat keine wirkliche Hoffnung gegen die Verzweiflung und gegen den Tod. Und gegen die tausend Nöte des Alltags. Kein Wunder, dass die Gemeinde stört in dieser Welt, weil die Wahrheit, die wir verkündigen, den Menschen die Ruhe raubt. Weil wir den Menschen sagen, es ist nicht in Ordnung so zwischen euch und Gott. Es kann nicht so weitergehen. Wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht in Jesus Christus eure Rettung findet und eure Vergebung, dann werdet ihr scheitern, und zwar ewig scheitern. Niemand anderes kann retten und helfen und unserem Leben wirklich eine Grundlage geben. Und schauen Sie, das ist der Grund, warum die Gemeinde stört. Wir kratzen nicht nur am Lack der Götzen, sondern wir stellen sie grundsätzlich in Frage. Das ist immer an uns die Herausforderung. Kratzen wir nur so ein bisschen am Lack der Götzen, üben wir hier ein bisschen Kritik, da ein bisschen Kritik? Oder stellen wir sie grundsätzlich von ihrem Fundament her in Frage und sagen, sie können nicht retten? Das haben Paulus und seine Leute getan. Du brauchst den wahren Gott, deine Alltagsgötzen helfen dir nicht, deine Gedankengötzen helfen dir nicht. Deine Geldgötzen helfen dir nicht, deine Guru-Götzen helfen dir nicht, nur Jesus. So, und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum die Gemeinde stört, ja stören muss. Wir stellen nicht nur eine unbequeme Diagnose, sondern wir stehen auch für einen unbequemen Lebensstil. Und darauf hat der Kollege von Paulus, Petrus, nämlich hingewiesen. Und Kollege Bügeln hat das eben vorgelesen. 1. Petrus 4, wo Petrus sagt, ihr sollt nicht mehr den Begierden der Menschen nachfolgen, sondern dem Willen Gottes gemäß leben. Und dann sagt Petrus in Vers 3, denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen. Ein Leben Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei, greulicher Götzendienst. Klare Worte, klare Ansage. Und dann sagt Petrus in Vers 4, 1. Petrus 4, Vers 4, das befremdet sie aber, eure Zeitgenossen. Man könnte auch sagen, das stört sie. Das stellt sie in Frage. Dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in das gleiche Treiben. Klar, wenn ihr einfach alles mitmachen würdet, wenn ihr genauso leben würdet wie sie, dann würden sie sagen, ach, sind die Menschen nahe, diese Christen. Aber Petrus sagt, das befremdet sie, dass ihr es eben nicht mitmacht. Dass ihr anders lebt, an vielen Stellen anders lebt. Die Gemeinde fordert die Heiden durch ihren unangepassten Lebensstil heraus. Hoffentlich tun wir das. Petrus sagt nicht, ach, ihr seid ja auch nur Menschen und je menschlicher, umso besser. Umso näher seid ihr den Zeitgenossen. Sondern Petrus sagt, fordert sie heraus und das wird sie befremden. Das werden sie komisch finden, das werden sie auch unbequem finden. Das ist nicht der erhobene Zeigefinger, sondern das ist die leidenschaftliche Überzeugung. Das wollen wir nicht verwechseln. Wir sind nicht so die Moralapostel im falschen Sinne, die alles besser wissen und die keinem eine Freude gönnen oder so. Das ist hier nicht gemeint, sondern fordert sie heraus durch eure leidenschaftliche Hingabe an Christus. Das ist die erste Aufgabe, die wir als Gemeinde in einem heidnischen Umfeld haben. Stören! Nicht durch dauerndes Meckern. Nicht dadurch, dass wir uns so komisch benehmen. Nicht dadurch, dass wir ständig in allen passenden, unpassenden Situationen den Zeigefinger erheben. Nicht durch unsere Weltfremdheit, dass wir dadurch stören. Sondern stören durch unsere unbequeme Diagnose. Was mit Händen gemacht ist, sind keine Götter. Niemand anderes kann dein Leben tragen außer Christus. Und dass wir stören durch unseren unbequemen Lebensstil. Letzte Woche hatte ein Freund in seiner Firma den Störenfried gegeben. Es gab eine Terminüberschneidung mit zwei Geschäftspartnern. Und der vermeintlich Wichtigere war später dazu gekommen. Und nun sollte der Freund sich gegenüber der ersten Firma für den entsprechenden Tag plötzlich krank melden, damit er für den anderen Termin zur Verfügung stand. Also ganz krasse, normale Lüge im Alltag. Und er hat sich geweigert, das zu tun. Er hat gesagt, Lügen bringt nichts. Lasst uns die Sache lieber ehrlich machen. Und es ist gut ausgegangen. Die Sache hat dann auch so wunderbar funktioniert. Alle Geschäftspartner waren zufrieden. Das heißt stören, heilsame Störenfriede. Wir machen nicht mit. Wir machen auch in diesen kleinen Dingen, so der Herr uns die Kraft in der Situation dazu schenkt, nicht mit. Wir wollen nicht lügen. Wir wollen nicht mitbetrügen. Wir wollen versuchen, dem Herrn treu zu sein. Und dadurch stören wir, dadurch geben wir aber auch Anstöße. Das ist der eine Dienst, den die Gemeinde Jesu in ihrem heidnischen Umfeld leisten soll. Aber es ist noch nicht alles. Hier in unserem Predigttext finden wir noch einen zweiten Dienst, mit dem die Gemeinde ihrem Umfeld helfen kann. Dieser zweite Dienst, der geschieht eher beiläufig, der ist nicht ganz so erschütternd wie der erste. Aber er kann auch segensreich sein. Und das zweite, Gemeinde stört nicht nur, sondern zweitens, Gemeinde stabilisiert. Das tut sie auch. Gemeinde stabilisiert ihr Umfeld. Schauen Sie, so sehr Paulus die falsche Religion in Ephesus enttarnt hat, so kooperativ und gesprächsbereit zeigt er sich, wenn es um die öffentliche Ordnung geht. Wir werden das gleich sehen, solange keine theologischen Kompromisse nötig sind. Das ist der entscheidende Punkt. Die Christen waren politisch, ich sage das ganz deutlich, keine Revoluzzer. Haben sie auch immer wieder klar gemacht. Sie haben Unrecht ehrlich angesprochen, das ja. Wir werden in Apostelgeschichte 24 dazu kommen, dass Paulus im Gespräch mit dem Statthalter Felix und dessen jetziger Frau redet von der Gerechtigkeit und von der Keuschheit und von dem zukünftigen Gericht. Das war Felix gegenüber sehr gefährlich, von der Keuschheit zu reden. Denn der hielt es damit nicht so sehr, nach allem, was wir wissen. Also die haben schon die Punkte angesprochen, die anzusprechen waren. Aber sie haben sich nicht absichtlich die Christen selbst zu Außenseitern in der Gesellschaft gemacht. Nicht absichtlich. Und sie haben auch nicht vorschnell das Martyrium gesucht, nicht vorschnell. Ja, wenn das Evangelium es erforderte, waren sie dazu bereit. Paulus wird, kommen wir auch noch hin, in Apostelgeschichte 21, Vers 13 sagen, ich bin bereit, für den Namen Jesu zu sterben, wenn es nicht zu umgehen ist, klar. Aber dort, wo es ohne inhaltliche Kompromisse möglich war, haben sie ein freundliches Verhältnis zu den Behörden gepflegt und haben sie die öffentliche Ordnung gestützt, auch dafür gebetet. Paulus schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 2, wir wollen darum bitten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit. Und damit meinte Paulus nicht so ein biedermeierliches Faulenzer-Idyll, sondern dass eine gute Ordnung in unserem Staat herrscht, damit wir gut evangelisieren können. Das war seine Absicht, nicht einfach eine spießbürgerliche Zurückgezogenheit der Gemeinde. Ein ruhiges Leben. Wir wollen, dass der Staat funktioniert. Und diese stabilisierende Wirkung der Christen sehen wir auch hier in dieser Situation in Apostelgeschichte 19. Schauen Sie hin, obwohl Demetrius alles versucht, um die Situation zu eskalieren. Wirklich alles. Er heizt die Massen so richtig an. Er bringt eine emotionale Großkundgebung auf die Beine. Sehen Sie mal ab Vers 28. Als sie das hörten, dass die Majestät der Artemis eben in Gefahr war, wie Demetrius fürchtete, da wurden sie von Zorn erfüllt und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Und die ganze Stadt wurde voll Getümmel. Sie stürmten einmütig zum Theater und ergriffen Gaius und Aristarch aus Mazedonien, die Gefährten des Paulus. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen sie ihm die Jünger nicht zu. Auch einige der Oberen der Provinz Asien, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben jetzt. Nicht. Und dann dieser ironische Satz von Lukas, dort, als sie dann im Theater sind, dort schrien die einen dies, die anderen das und die Versammlung war in Verwirrung. Und die meisten wussten gar nicht, warum sie zusammengekommen waren. Das kann man auch von mancher politischen Versammlung sagen, ja. Sie hören hier richtig die Ironie des Lukas heraus. Die einen schrien so, die anderen schrien so. Es war Tumult und viele schrien mit und wussten gar nicht, worum es eigentlich ging. Das passierte in diesem vollgepackten Theater. Da passten rund 25.000 Leute rein. Einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, den die Juden vorschickten. Alexander winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber inne wurden, dass er ein Jude war, schrie alles nochmal wie aus einem Mund. Fast 2 Stunden lang. Groß ist die Diana der Epheser. Also die haben ein gutes Organ gehabt, 2 Stunden lang zu schreien, groß ist die Diana der Epheser. Es ging sehr turbulent zu. Und dann ist der Kanzler, der Stadtdirektor, der Verwaltungschef aufgetreten. Wir werden gleich noch sehen, was er gesagt hat. Also das berichtet Lukas als eine sehr lebendige Reportage. Sie können richtig zugucken bei dem, was er da beschreibt, wie die Masse ins Stadion rennt, ins Theater vielmehr. Das war der einzige Ort, in dem man eine so große Kundgebung durchführen konnte. Rund 25.000 passten da rein und immer gut, wenn man ein paar Sündenböcke hat, die heizen die Stimmung noch weiter an. Deswegen nehmen sie Vers 29 da den Gaius und den Aristarch fest. Da haben sie schon mal 2, die sie packen können und an dem sie ihre Häme so richtig auslassen können. Es geht alles so richtig voll ab, würden wir sagen. Und die Lage wird immer dramatischer. Und einige aus der jüdischen Gemeinde, die wollen einen eigenen Redner auftreten lassen, weil die Juden ja teilweise mit den Christen identifiziert wurden von den Heiden. Und da schicken die jetzt den Alexander vor, Vers 33, einige aus der Menge unterrichteten den Alexander, den die Juden vorschickten. Alexander aber winkte mit der Hand, wollte sich vor dem Volk verantworten. Was wollte er sagen? Der wollte wahrscheinlich sagen, Leute, was hier mit Paulus und Konsorten geschieht, damit hat die jüdische Gemeinde nichts zu tun. Das wollte er wahrscheinlich sagen. Leute, wir halten uns da raus. Bitte macht nicht die jüdische Gemeinde verantwortlich für das Chaos, das die Christen hier anrichten. Das wollte dieser Alexander wahrscheinlich sagen. Und Paulus, den hält es nicht mehr. Am liebsten will er sich in das Getümmel stürzen, man kann das ja verstehen, und die Situation direkt beeinflussen. Und wie reagieren jetzt die Brüder? Vers 30. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen's ihm die Jünger nicht zu. Ja, sie sagen, das bringt jetzt nichts. Du wirst vielleicht gelüncht und es dramatisiert sich alles noch mehr, aber du kannst jetzt nicht reden, du kannst jetzt nicht vernünftig argumentieren in dieser aufgeheizten Atmosphäre. Sei vernünftig. Und noch was ist hochinteressant, Paulus erhält Unterstützung von einer Seite, von der man es nicht erwartet hätte. Vers 31, auch einige der Oberen der Provinz Asien, die ihm freundlich gesinnt waren, sandten zu ihm und ermahnten ihn, sich nicht zum Theater zu begeben. Und wieder zeigt sich, wie gut Lukas über die Verwaltungsstruktur und das Beamtenwesen dort informiert ist. Aristarchen, wer waren das? Die Oberen, die Aristarchen, das waren Abgeordnete der Provinz Asien. Und wahrscheinlich trat der Landtag in Ephesus regelmäßig zusammen. Und die dort zusammentraten, die Abgeordneten waren die Aristarchen. Möglicherweise wurden speziell auch die Landtagspräsidenten mit diesem Begriff bezeichnet. Es waren also ziemlich hochgestellte Politiker, die zum Landtag gehörten. Und die sagen, also der Landtagspräsident hier würde mir vielleicht sagen, die lassen Paulus eine Botschaft zukommen und sagen, pass auf, mach es jetzt nicht. Das sagt uns eine ganze Menge, dass von dort keine Feindseligkeit kommt, sondern Hilfe und Rat, eine gewisse Solidarität. Vielleicht wirkt hier noch das gute Beispiel von Gallio nach, dem Statthalter, dem Provinzgouverneur von Korinth und Umgebung. Der hatte in Korinth dafür gesorgt, dass es gegen die Christen keinen Prozess gab. Weil er merkte, die Leute, die die Christen angreifen, die haben keine wirklichen Argumente. Die wollen die nur loswerden aus religiösen Gründen, aber die haben nichts Ungesetzliches getan, die Christen. Und in Korinth, das können Sie in Kapitel 18, Vers 14 folgende nachlesen, da hatte Gallio diese Kritiker der Christen, die sie einfach mundtot machen wollten durch einen Gerichtsbeschluss, die hat er weggeschickt. Er hat das durchschaut. Und es war hochinteressant, wie er da im Sommer 51 bis 52, er war ja nur ganz kurz im Amt, der Gallio, mit seinem Spruch einen Präzedenzfall zugunsten der Christen geschaffen hatte. Er hatte gesagt, was sie tun, diese missionarische Aktivität, das ist nicht staatsfeindlich. Und Gallio war nicht irgendwer, Gallio war immerhin der Bruder des Philosophen Seneca. Das war in Korinth. Und hier in Ephesus, da sehen wir sogar, Paulus pflegt gute Kontakte zu politischen Kreisen. Die wussten sicherlich, dass er das römische Bürgerrecht hatte. Paulus war sicherlich einer der interessantesten Intellektuellen seiner Zeit. Er war klar in seiner Position, eindeutig in seinem Bekenntnis zu Jesus. Und er war auch offensichtlich geschickt im Umgang mit diesen Politikern. Und als der Mob dann wütet, da lässt Paulus sich sowohl von den Brüdern als auch von den Abgeordneten überzeugen. Und er bleibt weg von der Szene. Und er tut nichts, was die Situation in dieser Lage anheizen könnte. Er stirbt auch nicht pathetisch als Märtyrer, sondern er verhält sich zurückhaltend hier. Und interessant, schauen Sie mal hin, auch andere bemühen sich noch um Mäßigung. Der sogenannte Kanzler, also es ist nicht unser Kanzler, sondern das war eine Art Stadtdirektor. Das war der angestellte Verwaltungschef dieser Stadt oder hauptberuflicher Bürgermeister, würden wir vielleicht sagen. Und schauen Sie, was der macht ab Vers 35. Als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, da sprach er, ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana und ihres Bildes ist, also Diana oder Artemis, das vom Himmel gefallen ist. Das war wahrscheinlich ein Meteorit gewesen, hatten wir letztes Mal gesagt, den die für einen Göttergruß gehalten hatten. Weil das nun unwidersprechlich ist, sollt ihr euch ruhig verhalten und nichts Unbedachtes tun. Das ruft er da diesen mehr als 20.000 entgegen. Der hat auch gute Nerven bewahrt, dieser Mann. Und Lukas nennt wieder exakt den richtigen Titel, Grammateus, wörtlich eigentlich so viel wie Stadtschreiber, könnte man sagen. Dieser Stadtdirektor, der beruhigt die Gemüter, er sagt, Leute, hier wird euer Kult doch gar nicht direkt angegriffen. Und er bescheinigt den Christen, dass sie nichts Gesetzeswidriges getan haben, dass nichts vorliegt, was juristisch gegen sie spräche. Er sagt, ihr habt diese Menschen hier beigeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Das stimmt. Der Grammateus hat nicht ganz begriffen, dass sie eigentlich etwas noch viel Gravierenderes getan haben, als gegen die Göttin zu lästern. Sie hatten sie mit sachlichen Argumenten in Frage gestellt. Aber sie waren nicht öffentlich pöbelnd zu Werke gegangen und sie hatten sich nicht juristisch schuldig gemacht. Und es gab damals in der Antike in manchen Bereichen doch eine gewisse Religionstoleranz, die auch hier im Verhalten dieses Stadtdirektors zum Ausdruck kommt. Und dann verweist er ganz geschickt auf die Institutionen, an die man sich wenden sollte, wenn man ein geordnetes Verfahren will seitens der Kläger. Ja? Also er sagt, wenn sie euch persönlich irgendeinen Schaden zugefügt haben, dann müsst ihr ein privatrechtliches Verfahren in Gang setzen, Vers 38. Haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk sind einen Anspruch an jemanden, also einen Rechtsanspruch, so gibt es Gerichte und Statthalter, da lasst sie sich untereinander verklagen. Lasst sie bitte den ordnungsgemäßen juristischen Weg gehen und das Ganze dann prüfen, wenn da was vorgefallen sein soll. Und andersrum, wenn eine politische Diskussion gewünscht ist, sagt der Stadtschreiber, gibt es dafür auch einen Ort, nämlich die übliche Vollversammlung. Vers 39. Wollt ihr darüber hinaus noch etwas, so kann man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Dann soll eben die Stadtversammlung zusammentreten, dann wird es eine politische Diskussion geben und dann kann man weiter darüber reden. Also es gibt geordnete Instanzen und Wege, die einzuhalten sind. Aber es besteht kein Anlass, das macht der Kanzler hier klar, gegen die Christen aus juristischen Gründen direkt vorzugehen. Im Gegenteil, fügt er noch hinzu, wenn einer die Stellung der Stadt gefährden könnte, dann wer? Die Provokateure. Denn wenn Rom Wind bekommt, die römische Zentralmacht, von diesem Aufruhr, dann könnte es der Stadt Ephesus an den Kragen gehen. Dann könnte die Stadt Ephesus einige ihrer Sonderrechte, die sie inzwischen erworben hatte, wieder verlieren. Klammer auf, dann wäre wahrscheinlich auch der Job des Stadtschreibers in Gefahr, denn Rom ging normalerweise sehr, sehr hart mit Leuten vor, die ihren Laden nicht im Griff hatten, die nicht wirklich für Ruhe und Ordnung sorgen konnten. Die waren oft sehr schnell weg vom Fenster und verloren ihren Job. Also, dieser Grammatius sagt, Leute, ihr gefährdet unsere Position hier in Ephesus, benehmt euch ordentlich, haltet die staatliche Ordnung ein und hört auf, Lynchjustiz gegen die Christen zu betreiben. Und siehe da, die kluge und beherzte Aktion des Verwaltungschefs hat Erfolg. Die Menge löst sich auf, sie gehen alle zurück in ihre Häuser. Und ich denke, er wird dankbar gewesen sein für die besondere Reaktion der Christen, dass die in dieser aufgeputschten Stimmung nicht noch zusätzlich Öl ins Feuer geworfen haben, sondern ins Feuer gegossen haben und dass sie quasi hier staatstragend aufgetreten sind. Und das ist hochinteressant, liebe Leute. Lukas hat damit wiederholt gezeigt, die kommunalen Behörden in jener Zeit konnten den Christen nichts Gesetzeswidriges nachweisen. Ja, Kapitel 17 in Athen, da hatten sie sich der öffentlichen Diskussion gestellt. Kapitel 18 in Korinth, da hatte Gallio sie öffentlich rehabilitiert. Und jetzt hier Kapitel 19 in Ephesus, da sorgt der Stadtdirektor für die Klarstellung, die Christen sind keine Rechtsbrecher. Genauso in dem Sinne hat das Arbeitsgericht Köln, wir sagten das ja letzten Sonntag vor kurzem, festgestellt, dass diese Kölner Ärztin, die in ihrem Krankenhaus an eine Patientin ein missionarisches Buch von Wilhelm Busch weitergegeben hatte, dass diese Kölner Ärztin nicht ihre Vertragspflichten verletzt hätte. Das ist so, wie es der Gallio gesagt hat. Er hat sie juristisch voll rehabilitiert. Dieses Gericht hat die Ärztin rehabilitiert. Und damit, liebe Leute, haben wir eine zweite Antwort darauf, wie sich die Gemeinde Jesu Christi in einem heidnischen Umfeld verhalten soll. Gemeinde stabilisiert, wo das ohne Kompromisse, ohne theologische Kompromisse möglich ist. Suchet der Stadt Bestes, sagt schon das Alte Testament. Bitte, das heißt jetzt nicht, dass wir alles naiv hinnehmen und dass wir nicht aufmucken dürfen. Das heißt es nicht, keineswegs. Es ist schon unsere christliche Aufgabe, unseren Staat an den 10 Geboten zu messen und die immer wieder in Erinnerung zu bringen, auch bei den Politikern. Es ist schon unsere Gewissenspflicht, das Unrecht der massenhaften Abtreibung immer wieder anzuprangern und Änderungen zu fordern und uns praktisch dafür einsetzen, dass Mütter Hilfe und Ermutigung bekommen, ihre Kinder auszutragen. Das ist schon unsere Pflicht. Wir müssen für die Meinungsfreiheit kämpfen in unserem Land, die in manchen Bereichen der Gesellschaft durchaus in Gefahr geraten könnte. Das ist alles richtig. Aber wir schreiben diesen Staat nicht vorzeitig ab. Wir versuchen Einfluss zu nehmen, Kontakte zu knüpfen. Auch einige der Oberen waren Paulus freundlich gesinnt, hier in Vers 31. Und diese Haltung haben Paulus und seine Mitarbeiter immer wieder demonstriert. Sie haben das den Leuten gesagt, wir wollen keinen unnötigen Streit. Wir wollen die staatliche Situation nicht destabilisieren. Klar, aus Gewissensgründen können wir es nicht unterlassen, die Botschaft vom Kreuz Jesu zu verkündigen. Und wenn daran Anstoß genommen wird am Skandal des Kreuzes, dann können wir es nicht verhindern. Und wenn sich die anderen Religionen auf die Hinterbeine stellen, wir können es nicht lassen. Das müssen wir tun. Sonst verraten wir unseren Herrn. Aber wo es möglich ist, da bringen wir uns als Christen ein in diese Gesellschaft. Und wenn wir sachlich und kompetent für die christliche Ethik eintreten, dann mag das manchen stören. Aber Leute, es hat auch zugleich eine enorm stabilisierende Wirkung für unsere Gesellschaft. Gemeinde stört und Gemeinde stabilisiert. Wer, wenn nicht die Christen, hat sich denn immer wieder dafür eingesetzt, die klassischen Familien stark zu machen? Gegen alle Frau Schwarzers und gegen alle Homo-Lobbyisten dieser Republik, die den Familienbegriff immer mehr aufweichen. Wer hat sich denn stark gemacht für die Familie? Doch oft in allererster Linie die Christen. Das müssen wir ganz deutlich sehen und das müssen wir auch immer weiter tun. Und wie dringend eine Gesellschaft das christliche Familienbild braucht, liebe Geschwister, das haben in den letzten Tagen auch ganz unverdächtige Stimmen immer wieder deutlich gemacht. Im Spiegel gab es einen Beitrag, Papa, wo bist du? Und da wurde ganz deutlich gezeigt, wie schädlich das gerade für Jungs ist, wenn sie ohne Vater aufwachsen müssen. Dass die Depressionsrate oft noch 50 Jahre später unter diesen Jungs viel, viel höher ist, wenn sie ohne Vater aufwachsen mussten. Klar, es gibt Notsituationen, da geht es nicht anders. Und da kann Gott die Mütter auch alleine durchtragen und durchbringen. Aber inzwischen wird das ja so als eine ganz normale Variante gesehen. Alleinerziehende Mutter, das ist besonders modern. Als brauchten die Kinder keinen Vater. Und dieser Spiegelartikel hat unter dieser Überschrift Papa, wo bist du? Deutlich gemacht, welches Verbrechen es ist, wenn man Kindern mutwillig zumutet, ohne Vater aufwachsen zu müssen. Das haben die Christen immer gesagt. Und die Mütter sind genauso unverzichtbar. Und das gilt natürlich auch und ganz besonders für die ersten Jahre. Und das ist eine große Infragestellung der Krippenpolitik der meisten führenden Politiker. Ein hannoverscher Erziehungswissenschaftler, Wolfgang Bergmann, hat das neulich in einem Interview gesagt, dass die Kinder in den ersten Lebensmonaten die Mutter brauchen, ob wir das politisch gut finden oder nicht. Das ist so, sagt er. Das kann keiner leugnen. Und dann beschreibt er die Trennungsängste, die die Kinder durchmachen, wenn die Mutter weg ist. Und wenn das Kind dann in der Krippe abgegeben wird und er sagt, das Kind kann doch noch nicht in Zeitdimensionen denken. Das ist einfach weg von der Mutter. Das kann ich sagen, 3 Stunden kommt sie wieder. Das ist doch keine Kategorie für dieses Kind. Was da an Ängsten ausgestanden wird, von denen kaum einer etwas weiß. Und er sagt, Kinder bilden bei der Trennung von der Mutter übermäßig viel Stresshormon Cortisol aus. Und das wirkt sich unmittelbar aus auf sein Erfassen von Raum und Zeit, von Distanz und Körpergefühl. Und später kann das negative Folgen haben auf das mathematische und auf das sprachliche Verstehen der Kinder. Es kann auch in ihrer intellektuellen Entwicklung massiv schaden, wenn sie zu früh getrennt werden von der Mutter. Schauen Sie, was die vermeintlichen Experten fordern, einfach aufgrund der Befunde, die sie beobachten. Das haben die Christen seit Jahrtausenden in ihre Gesellschaft eingebracht. Dadurch, dass sie es selbst gelebt haben und dadurch, dass sie es propagiert haben. Und das wollen wir auch heute ganz treu in unserer Gesellschaft tun. Dadurch stabilisieren wir die Gesellschaft, dass wir einfach treu zu dem biblischen Familienmodell stehen, das der Herr uns gegeben hat. Und auch in unserer Zeit gibt es noch viele Möglichkeiten, sich einzumischen in die Gesellschaft. Zum Beispiel im Schulbereich. Da kann man sich wählen lassen zum Elternvorsitzenden in der Klasse. Oder in andere Schulgremien hineingehen und mitarbeiten, seine Stimme erheben. Bis hin in die Kommunalpolitik kann man damit kommen. Um als Christ Zeichen zu setzen und für biblische Konzepte einzutreten. Und ermutigt hat mich auch vor einigen Wochen, was einem Freund aus Jena widerfahren ist. Der hat auch schon hier auf unserem Forum gesprochen und Vorlesungen an der ART gehalten, der Wirtschaftswissenschaftler Professor Reinhard Haupt. Dem hat nämlich die thüringische Ministerpräsidentin Lieberknecht im Januar das Bundesverdienstkreuz überreicht, also die höchste deutsche Auszeichnung im Auftrag von Präsident Köhler. Dieser Professor Haupt ist einer der bescheidensten Menschen, die ich kenne. Also er ist wirklich niemand, der so seine eigene Ehre sucht und der das irgendwie provoziert hätte. Und als ich das las und ihm dann begeistert am Telefon gratulierte und sagte, Mensch, das ist ja klasse, dass das so gelaufen ist, da hat er nochmal, ja, hat er sich fast entschuldigt dafür. Und da hat er nochmal erklärt, warum er es dann doch angenommen habe, diese Ehrung. Er sagt, das ist auch gut für die Studiengemeinschaft Wort und Wissen, zu der ich gehöre. Und die ja schwer unter Beschuss steht, weil sie sich für die Schöpfungslehre ausspricht. Und gegen den Evolutionismus argumentiert. Und ihm war auch wichtig, dass in der Begründung für das Verdienstkreuz ausdrücklich der Hinweis auf sein christliches Anliegen auch drin stand. In der offiziellen Begründung heißt es, durch seinen großen persönlichen Einsatz und vorgelebte christlich-soziale Werte habe Haupt das Gemeinwohl gefördert. Als Prorektor der Universität Jena, als Initiator der Gespräche zwischen Wirtschaft und Politik in Jena, aber auch als Ältester einer Gemeinde und auch in seinem Dienst für die christliche Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Und ich denke, es ist kein Wunder, dass einige linke Medien eine Kampagne gegen Professor Haupt daraufhin gestartet haben und auch die Ministerpräsidentin von Thüringen sehr stark kritisiert haben, wie sie jemandem, der zu so einer Studiengemeinschaft gehört, überhaupt das Bundesverdienstkreuz überreichen könne. Normal, dass hier Protest kommt, aber die staatlichen Stellen haben sich nicht über den Tisch ziehen lassen, ähnlich wie in Ephesus, und sie haben die Sache verteidigt, weil es einfach zu deutlich ist auch, was dieser Professor Haupt für ein gutes, stabilisierendes Beispiel und Vorbild darstellt für diese Gesellschaft, gerade weil er Christ ist. Das ist, finde ich, ungemein ermutigend, dass es solche Fälle noch gibt heute. Und dass es gerade jemanden trifft, der sowas nie von sich aus um der eigenen Ehre willen angestrebt hätte. Und das hat der Herr Jesus gemeint in der Bergpredigt, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid dazu da, die Fäulnis dieser Gesellschaft zu verzögern. Das Salz hatte die Funktion des Kühlschranks heute. Und so sollen wir diese Welt salzen mit der Wahrheit, die wir aus der Bibel wissen. Und sollen ihr Ehrlichkeit entgegenleben und das göttliche Modell vom Zusammenleben und das Wissen um die Gebote. Und das Ganze nicht mit einem selbstgerechten erhobenen Zeigefinger, sondern mit der Haltung des Dienens, aber mit der selbstbewussten Haltung auch. Wir stehen auf der Seite dessen, der die Wahrheit kennt, weil er diese Welt geschaffen hat und weil er uns geschaffen hat. Nicht jeder von uns wird mit dem Bundesverdienstkreuz enden, das muss auch nicht sein, aber jeder von uns kann in seinem Umfeld, oft im Kleinen, unendlich viel dazu beitragen, dass diese Gesellschaft stabilisiert wird im Sinne von Gottes Geboten und im Sinne der biblischen Wahrheit. Und dann sind wir zugleich auch ein Zeugnis für unseren Herrn, denn es wird bekannt werden, dass wir Christen sind. Und dabei ist uns wohl bewusst, und das will ich zum Schluss nochmal sagen, das Stabilisieren darf niemals auf Kosten des heilsamen Störens gehen. Wir dürfen nicht sagen, oh, wenn wir uns jetzt zu offen zum Evangelium bekennen, dann gucken die uns schon wieder schief an, sondern das Stören ist immer das Wichtigste. Nicht stören um jeden Preis, aber stören, weil die Wahrheit des Evangeliums deutlich werden muss. Und es ist für die Menschen am Ende wichtiger, dass sie für ewig in den Himmel kommen, als dass sie ein paar Jahrzehnte in einem ruhigen, stabilen Staatswesen leben. Das ist ja wohl klar. Aber oftmals kann der Herr es schenken, dass beides durch uns geschieht. Dass wir ihm dienen und dass wir unseren Zeitgenossen dienen. Durch heilsames Stören und durch aufrichtiges Stabilisieren. Und so, es werden so dringend Christen gebraucht in dieser Welt, in unserer Stadt, in unseren Dörfern, in unseren Nachbarschaften, an unseren Werkbänken, in den Schulen, in den Seniorenheimen. Es werden so dringend Christen gebraucht, die diesen Stördienst und Stabilisierungsdienst tun. Und manchmal würden wir uns am liebsten zurückziehen und nur noch unsere Ruhe haben. Manchmal würden wir sagen, ach, lass uns doch in Frieden. Es ist so anstrengend und immer wieder der Ärger. Es reicht jetzt irgendwann mal. Ich möchte nur noch im Verborgenen mein Christsein leben mit meinem Herrn und mit mir und dann am Sonntag und Donnerstag noch die Gemeinde und ansonsten lass mich in Ruhe. Es gibt Situationen, wo der Herr uns mal so rauszieht, damit wir wieder zu Kräften kommen. Aber das ist nicht unsere eigentliche Aufgabe. Unsere eigentliche Aufgabe ist es, Salz zu sein. Unsere eigentliche Aufgabe ist es, zu stören und zu stabilisieren, dort, wo der Herr uns hinstellt. Und deshalb will er uns immer wieder den Blick für diese große Verantwortung öffnen. Und er will uns auch den Blick öffnen für unsere verzweifelten Zeitgenossen. Und ich schließe deshalb mit einer Situation, die sich vor einigen Jahren in der kleinen Stadt Neftogorsk auf der russischen Insel Sachalin zugetragen hat. Da wurde Sachalin ereilt von einer schlimmen Erdbebenkatastrophe, die den Ort erschütterte, und dort sanken innerhalb weniger Minuten viele Häuser in Schutt und Asche, ähnlich wie zurzeit in Chile. Und dann begann der Wettlauf gegen die Zeit. Die Rettungsmannschaften suchten fieberhaft nach Verschütteten, nach Überlebenden. Es gab nicht genügend Bergungsgeräte, nicht genügend Kräne, und zu Gruben und scharrten die Suchtrupps zum Teil mit bloßen Händen, um die Eingeschlossenen rauszuholen bis zur Erschöpfung. Und wissen Sie, was diese Bergungsmannschaften antrieb zu dieser fast übermenschlichen Anstrengung? Sie haben das hinterher gesagt in einer Reportage des russischen Fernsehens. Sie haben gesagt, wenn die Sonne untergeht, beginnt das Stöhnen in der Stadt, das Stöhnen und Klagen der unter dem Schutt Begrabenen. Und viele konnten damals gerettet werden, weil die Suchtrupps dieses Stöhnen nicht ertragen konnten. Weil sie es nicht ertragen konnten zu wissen, da liegen Menschen unter den Trümmern, die gehen elend zugrunde. Und wir sitzen hier und tun nichts. Und was damals auf der Insel Sachalin passierte, ich denke, das kann ein Bild sein für unsere Situation, für die Situation unserer Zeitgenossen. Wenn sie ohne den Herrn Jesus Christus leben, sind sie eingeklemmt unter dem Schutt und unter den Trümmern der Sünde. Und manchmal wird es deutlich und manchmal nicht. Und oft ist es noch viel tragischer, wenn jemand das nicht merkt und nicht weiß, weil er sich nicht dagegen wehren kann. Und schaut, das ist Gottes Haltung, mit der Gott diese Menschen sieht, die verlorenen Menschen, eingeschlossen unter Schutt und Trümmern, verloren und ohne Hoffnung. Und lasst uns doch den Herrn bitten, dass er uns genau diesen Blick, genau seinen Blick für unsere Zeitgenossen schenkt, für unsere Nachbarn schenkt, für unsere ziemlich kaputte Welt schenkt. Dass wir uns nicht einfach drüber erheben, dass wir nicht einfach nur sagen, ach gut, dass wir anders sind. Sondern dass wir das Stöhnen und das Weinen und das Klagen hören. Und dass wir es auch hinter der Oberfläche hören, wo Menschen vielleicht nach außen hin sehr frech und dreist und selbstgewiss auftreten und es vielleicht auch sogar sind, aber doch verloren in ihrem Herzen. Und wenn wir so unsere Zeitgenossen sehen, mit den Augen unseres Herrn, dann werden wir auch nicht ruhen können. Dann werden wir für sie beten. Und dann werden wir nach Wegen suchen, an sie heranzukommen und dieser Welt noch zu dienen, solange unser Herr uns dafür die Kraft schenkt. Lasst uns so treu auch in der kommenden Woche wieder reingehen in diese Welt, ganz gezielt mit diesem Blick. Der Herr schickt uns. Wir sollen stören, wo es nötig ist, und wir sollen stabilisieren, wo es geht. Und das Größte ist immer dann geschehen, wenn ein Mensch den Herrn Jesus Christus selbst findet. Und dann auch ein Teil seiner Mannschaft wird, seiner Gemeinde. Amen.